zwar sind wir eine Missionswerke, die nicht unter Juden missionieren.
Ja.
Und auch einige, die Heilversöhnung lehren, dass alle Juden praktisch gläubig werden oder zum Glauben kommen und in den Himmel kommen.
Ja.
Woher nehmen die das?
Dass sie nicht unter Juden missionieren. Ja, ist das eine Frage oder zwei Fragen? Entschuldigung. Ist Ihre Frage, worauf beruht die Theorie der Allversöhnung? Oder ist die Frage, warum missioniert man nicht in Israel?
Das Zweite.
Ich denke, man tut es nicht, weil man meint, das Heil geht aus von den Juden und wir seien nicht berufen, Israel das Evangelium zu sagen. Solche, die in Deutschland leben, Deutsche, würden wohl noch hinzufügen, wir wären die Letzten oder sollten überhaupt nicht in Frage kommen, wegen dessen, was wir ihnen angetan haben. Es könnte sein, dass bei allen dieses noch ein Faktor ist, weil man meint, wir Christen in Anführungsstrichen überhaupt hätten den Juden so viel angetan, dass wir nichts mehr zu sagen hätten. Aber ich finde, keines dieser Gründe, einschließlich die Allversöhnung, dass sie doch eines Tages gerettet werden, nicht genügend. Einige sagen, Moment mal, es gibt, glaube ich, noch einen anderen Grund. Nicht aufgrund der Allversöhnung, sondern aufgrund der Berufung sei Israel das Volk Gottes. Und es bedürfe nicht der Evangelisierung, es sei schon ein Volk Gottes. Ich denke, dass dieses, ja, vielleicht hat es mit der Versöhnung zu tun, aber Kreise, die Langensteinbach, der Langensteinbacher Höhe nahe stehen, ich denke, dort wird so gesagt, ich weiß nicht, ob, nein, der Freund Israels oder Freunde Israels, heute ist es anders genannt, die haben missioniert. Aber es gibt solche, die einen Dialog zwischen Israel und der Kirche befürworten, als würde Israel eine bereits anzuerkennende Religion sein. Aber ich blicke da nicht ganz durch. Ich kann nicht verstehen, wieso jemand, der sich Christ nennt, einen Juden nicht als Evangelisationsgegenstand ansehen könnte. Für uns schlechthin, die wir an Evangelisieren gewöhnt sind, ist es unverständlich. Ja. Kennen Sie das Werk von Paul Thene? Nein. Der war auch wohl dagegen, dass man in Israel evangelisiere. Ein deutscher Jude, der früher, glaube ich, Feigenbaum hieß, und dann hat er sich umbenannt, hat wohl das hebräische Wort für Feigenbaum angenommen, Teine. Ich weiß nicht, warum der Mitternachtsruf es tut. Es kann sein, dass da mehrere Gründe vorliegen, weil die Juden so unter der Hand von Europäern gelitten haben. Meint er vielleicht oder meinte er vielleicht, dass man jetzt einfach zunächst einmal Gutes tun sollte? Aber in ihrem Werk wird es wohl verboten zu evangelisieren. Die sind da nur präsent mit Freundschaft und guten Taten. Aber ich finde das unverantwortlich. Ja. Genau kann ich Ihre Frage nicht beantworten. So, dann gehen wir in die Zukunft. Von der Gegenwart in die Zukunft. Die Bevölkerung. Wer befindet sich im tausendjährigen Reich? Nach Sacharja Kapitel 12, Vers 10, zunächst einmal überlebende Juden, Israeliten. Ich persönlich habe allerdings ein Problem in Bezug auf die Einwohner oder die Bewohner im tausendjährigen Reich. In der Offenbarung heißt es, dass alle, die das Mahlzeichen nicht annehmen, getötet werden sollen. Und dann heißt es, dass alle, die es angenommen haben, getötet werden. Und ich weiß da nicht, wer noch übrig bleiben sollte. Wenn beide Gruppen getötet sind. Aber möglicherweise handelt es sich in Offenbarung 13 um ein Vorhaben, dass sie getötet werden sollen. Die Formulierung ist allerdings nicht so, geht nicht in diese Richtung, so viel ich weiß. Aber möglicherweise soll sie so verstanden werden. Es gibt einige Texte in der Bibel, die offensichtlich einen anderen Sinn haben als der des Klanges in unserem Ohr. Es klingt einmal so in unserem Ohr, aber das ist offenbar nicht die Bedeutung. Zum Beispiel heißt es in Markus 17, ich bin so gewohnt an die Zahl 17, weil ich einmal von einem Evangelisten hörte, den ich auch gekannt habe, aber ich war nicht dabei, als er dieses machte. Er soll einmal eine Evangelisation gehalten haben und an einem Abend gab er bekannt, er hatte eine Aufgabe für die Zuhörer. Für den nächsten Abend sollten sie alle mal Markus Kapitel 17 lesen. Und die Leute gingen nach Hause, am nächsten Abend kamen sie wieder und er fragte, wie viele von ihnen, bevor er predigte, fragte, wie viele von ihnen haben ihre Hausaufgaben gemacht und haben Markus 17 gelesen. Etwa die Hälfte der Versammlung hob die Hand. Und dann sagte er zu der Versammlung, also jetzt weiß ich, dass ich die richtigen Leute vor mir habe, denn mein Thema für heute Abend lautet Lügner. Ich kann das gut glauben, dass er das gemacht hat, denn er war ein ziemlich direkter Mann. Er hat im Westen Kanadas unter rauen Farmerleuten evangelisierten und da konnte er sich schon einiges leisten. Er war aber ein Mann, der wirklich den Herrn liebt und viele Menschen zum Herrn geführt hat. Also 16 ist es. In Kapitel 16 heißt es, die, die an ihn glauben, werden in Zungen reden, werden Dämonen austreiben und so weiter. Das klingt in unseren Ohren als Prophetie. Ja? Als jeder, der den Herrn Jesus annimmt, der wird das tun. Aber niemand auf der Welt glaubt das wirklich. Wenn, dann ist er ein sonderbarer Mensch. Ja. Also, nicht einmal die Pfingstler glauben das. Die glauben nicht, dass solche, die nicht Pfingstler sind, in Zungen reden. Ja. Also, so wie der Text da steht, nimmt fast kein Christ ihn an. Man nimmt an, dass er anders verstanden werden soll, als er in unserem Ohr klingt. Das ist offensichtlich. Es gibt noch andere Texte, die ganz offensichtlich anders gemeint sind in jener Sprache, als es gesprochen wurde, als es jetzt in der Übersetzung bei uns klingt, und es ist manchmal sehr schwer, es so zu übersetzen, dass es so klingt, weil wir nicht immer wissen, wie es gemeint war. Also Offenbarung 13 könnte eine Absicht, eine zum Ausdruck gebrachte Absicht sein und nicht bedeuten, dass tatsächlich jeder, der das Mahlzeichen nicht annimmt, auch dann wirklich sterben wird. Falls die Entrückung bis dahin nicht stattgefunden hat, wir wissen nicht, wann sie stattfindet, falls sie nicht dann bis dahin stattgefunden hat, ist es ganz offensichtlich, dass nicht jeder stirbt, denn dann wäre niemand mehr da, um entrückt zu werden. Aber das Thema soll noch kommen. Inzwischen sind wir bei der Bevölkerung und nach Sacharja, Kapitel 14, sind es Überlebende Israel, Entschuldigung, Sacharja 12, Vers 10. Und nach Sacharja 14, Vers 16, gibt es noch andere Überlebende Nicht-Israeliten, die dann da sind. Und es könnte sein, dass sogar Ungläubige nicht alle das Mahlzeichen angenommen hätten, beziehungsweise das angenommen hätten, aber nicht getötet wurden und jetzt sich anders überlegt haben. Ich weiß nicht. Es könnte sein, dass in Offenbarung 19 gemeint ist, das Militär, das mit dem Antichristus aufzieht, dass die alle getötet werden, obwohl es doch so formuliert ist, dass die, die das Mahlzeichen annahmen, dass die getötet werden. Es müsste also, wenn es ein tausendjähriges Reich gibt, dann müsste es heißen, dass nur solche ins tausendjährige Reich kämen, die das Mahlzeichen nicht angenommen hätten. Aber das müsste nicht heißen, dass sie schon wirklich Gläubige wären. Vielleicht, so nehme ich es an. Es ist eine sehr schwierige Frage. Sie wurde mir schon vor vielen Jahren gestellt und ich habe den Brief nie beantwortet, weil ich nicht wusste, ja, wer kommt denn eigentlich ins tausendjährige Reich? Ich tue mich da schwer. Nach Sacharja 14, Vers 21, Sacharja 14, Vers 21, dürfte es dort keine Kanaaniter haben. Die werden inzwischen offenbar ausgerottet sein. Zu den Lebensverhältnissen im Tausendjahrreich. Das Tausendjährige Reich ist eine Zeit, in der Satan gebunden ist. Der Erzbekämpfer Gottes ist gefesselt für diese Periode. Weder er noch seine Anhänger können nun Menschen zur Auflehnung anzetteln. Die Nichterwähnung dieser Anhänger, der Dämonen, fällt auf. In Offenbarung 20 wird nur Satan erwähnt, dass er gebunden wäre. Seine Anhänger, die Dämonen, werden nicht erwähnt. Und die Frage bleibt, werden sie mit Satan gebunden? Ist es selbstverständlich, wenn der Satan gebunden ist, dass auch alle mit ihm gebunden sind? Oder heißt es, dass nur er gebunden ist, aber weil er ihr Anführer ist, fühlen sie sich nicht frei, sind sie sowieso gehemmt in ihrer Tätigkeit. Die Nichterwähnung dieser Anhänger fällt auf, entweder ist mit Satan er und seine Engelmacht gemeint, oder seine Engelmacht ist dermaßen abhängig von ihm, dass niemand nun an seine Stelle gleichsam treten kann. Übrigens nennt Jesus auch Dämonen Satan in der Einzahl. Wenn Satan Satan austreibt, oder sollte Satan Satan austreiben. Das Wort Satan bedeutet Widersacher, Gegner. es wird für den Teufel gebraucht, aber es kann auch im allgemeineren Sinne offenbar gebraucht werden. Möglicherweise könnte mit dem Satan auch die ganze dämonische Schar gemeint sein. Vielleicht gibt es aber auch dämonische Tätigkeit in begrenztem Maße im Tausendjahrreich. Weil Satan gebunden ist und weil Jesus mit vollkommener Autorität herrscht, es ist eine gute Diktatur. Weil es so ist, ist es eine Zeit des Friedens und des Wohlergehens. Shalom bedeutet nicht nur Frieden, sondern Wohlergehen. Luther übersetzt Shalom den Gruß mit »Geht es dir wohl und zurecht«. Friede ist die Zeit, wo auch alles gedeihen darf. Einige Jahre nach dem Krieg hatte ich die Gelegenheit, in die Schweiz zu kommen für eine kurze Reise. Wir reisten durch die Schweiz, um weiterzureisen. Und es fiel auf, nachdem man von Deutschland gekommen war, dass hier die Umwelt intakt war. Keine zerstörten Häuser, keine zerstörten Felder und so weiter, keine Ruinen. Das war ein wunderbarer Anblick. Nicht als ob alles drüben zerstört war, aber so viel, dass es immer wieder ins Auge fiel. Und hier war aber nichts, das alles fehlte. Wenn Jesus herrscht, dann wird es wirklich auffällig sein, dass nun Prosperität da ist. Es darf alles gedeihen in dieser Atmosphäre. Schriftstellen, Jesaja 65, die Verse 19 und 23 und 24. Der Messias selbst ist der Fürst des Friedens und sorgt für diesen Frieden. Jesaja 9, Verse 5 und 6, beziehungsweise 6 und 7, je nach Verseinteilung. Jesaja 26, Verse 11 und 12. Jesaja 54, Vers 10. 54, Vers 10 und Kapitel 66, Vers 12. Israel wird weder von ausländischen noch inländischen Mächten unterdrückt. Es wird nicht von ausländischen Kräften bedrängt und wird auch nicht von seinen eigenen Fürsten mehr unterdrückt sein, wie das früher vorkommen konnte. Ezechiel 45, Vers 8. Es wird kein Krieg zwischen den Völkern sein. Jesaja 2, Vers 4. Also die Zeit ist eine Zeit des Friedens unter den Völkern und in Israel. Zum Gottesdienst. Etwas zum Gottesdienst. In aller Welt wird nur ein Gott anerkannt. Wunderbar. Zacharja 14, Vers 9. Die Wahrheit ist, dass es nur einen Gott gibt und in diesem Reich herrscht die Wahrheit. Jesaja 2, Verse 2 und 3 ebenfalls. Und Kapitel 11, Verse 9 und 10. Die feierlichen Einrichtungen scheinen ein zurückschauendes Bild von dem zu sein, was bereits Wirklichkeit geworden ist. Im Alten Testament schaut man nach vorn in dem Gottesdienst. Im Neuen Testament schauen wir in unserem Gottesdienst zurück, sowohl als nach vorn. Wir stehen zwischen Vergangenheit und Zukunft. Im Alten Testament ist die Rückschau nicht, fehlt sie nicht, denn Beim Passafest schaut man zurück auf die Errettung aus Ägypten. So haben wir also ein Bild von dem, was im tausendjährigen Reich der Fall sein wird. Das Opfer in Ägypten war geschehen, Israel war gerettet und doch opfert man jedes Jahr immer wieder das Lamm. Natürlich sagen wir, weil das eigentliche Lamm noch nicht da war. Das stimmt. Aber wir müssen nicht vergessen, dass die Opfer im Alten Testament nicht wirklich Sünde oder Schuld wegnahmen. Sie waren sowieso Bilder. Wenn im Hebräerbrief es heißt, dass nicht mehr geopfert wird, dann heißt es, weil Jesus gekommen ist. Ja? Aber es scheint, als ob im Lande Israel, im tausendjährigen Reich, wieder geopfert wird, nicht weil man verneint, dass Jesus gekommen ist, sondern, genau wie wir heute das Abendmahl feiern, das Mahl des Herrn, im Blick auf etwas, das geschehen ist. Und so mit den anderen Festen. Im Alten Testament hatten sie nach vorn schauenden Wert. Im tausendjährigen Reich haben dieselben Einrichtungen, zum Teil dieselben, rückschauende Bedeutung. Sie sprechen, sie sind Bilder von dem, das bereits Wirklichkeit geworden ist. So gibt es einen Tempel, obwohl wir heute keinen kennen, weil Jesus unser Tempel ist, und dennoch im tausendjährigen Reich gibt es dieses Bild von der Wohnung Gottes. Ezechiel 37, Verse 26 bis 28. Und dann die Kapitel in Ezechiel 40 bis 42. Nach Daniel 9, Vers 24 ist ein Tempel vorausgesetzt wegen des Opferns. Es darf nicht geopfert werden, wenn kein Tempel da ist. Und wenn geopfert wird, dann wird vorausgesetzt, befindet sich ein Tempel dort, wo man opfern darf. Daniel 9, Vers 24 spricht also ebenfalls davon. Man vergleiche Ezechiel 45, Vers 3 mit Daniel 9, Vers 24. Ezechiel 45, Vers 3 zusammen mit Daniel 9, Vers 24. Dieser Tempel ist nach dem Propheten Ezechiel der Thron Jahwes, der Thron des Gottes Israels. Dieser Tempel ist der Thron Jahwes, Ezechiel 43, entschuldigen Sie, Ezechiel 43, Verse 6 und 7. Das levitische Priestertum ist wieder eingeführt. Trotz dessen, was im Hebräerbrief geschrieben ist, wir in der Gemeinde haben das melchisedeksche Priestertum in Erfüllung, aber dann wird dieses alte Priestertum ein Bild sein von dem, wovon es damals ein Bild sein sollte. Nur schaut es jetzt zurück. Das levitische Priestertum ist wieder eingeführt. Dafür gibt es eine Menge von Schriftstellen. Beginnend mit Jesaja 66. Jesaja 66, Vers 21. Und dann in den Kapiteln 40 bis 47 sei das letzte Kapitel, ja, 48 ist wohl das letzte Kapitel vom Ezechiel. Also in diesen neun Kapiteln haben wir eine Anzahl von Stellen, die vom levitischen Priestertum sprechen. In Kapitel 40, Kapitel 43, 44, 45, 46 und 48. Interessant ist, dass von der Länge des Haars der Priester die Rede ist, in Ezechiel 44, Vers 20. Es ist weder lang noch abrasiert. Ezechiel 44, Vers 20. Es wird wieder geopfert werden, davon haben wir schon gesprochen, nach Sacharja 14, Vers 21 und dann wieder die Ezechiel Kapitel ab Kapitel 40. Feste werden wieder gefeiert. Nach Ezechiel 45, Vers 21 wird das Passa gefeiert und das Fest der ungesäuerten Brote. Im selben Kapitel sind die Verse 9 und 11 auch zu erwähnen. Ezechiel 45, die Verse 9, 11 und 21. Doch der Tag der Versöhnung wird nicht gefeiert. Und das Pfingstfest wird nicht gefeiert. Wöchentlich an Sabbaten und monatlich an Neumonden, also am Schabbat und am Neumond, findet besondere Anbetung statt. Dann ist besondere Anbetung, also wöchentlich und monatlich. Jesaja 66, Vers 23. Jesaja 66, Vers 23. Und dann Ezechiel 44, Vers 24. Und dann einige Verse in Kapitel 46. Sollten wir uns täuschen und es würde kein tausendjähriges Reich geben, dann können Sie alle Ihre Notizen wegwerfen. Auch die Natur ist einbezogen in den neuen Frieden und das Wohlergehen, so wie der Fall des Menschen den Fluch mit sich bringt. So fällt schon jetzt ein Vorsegen auf die leidende Natur bei der teilweisen Erlösung des Menschen. Im tausendjährigen Reich ist der Mensch, die Gemeinde, erlöst und somit kann schon ein Vorsegen auf die leidende Natur kommen. Bedenken wir, dass die Schöpfung immer noch die alte Schöpfung ist. Nur haben wir hier während des tausendjährigen Reiches wahrscheinlich eine zum Teil renovierte Schöpfung. Sie ist nicht verändert, aber renoviert. Jesaja 11, Verse 6 bis 9 weisen darauf hin, dass schon ein Vorsegen auf die Natur fällt. Jesaja 11, Verse 6 bis 9 und Kapitel 32, Verse 15 bis 18 dürften nicht nur im übertragenen Sinne aufzufassen sein. Jesaja 32, Verse 15 bis 18. Man denke auch an Römer 11, Vers 15. Römer 11, Vers 15. In Sacharja 14 steht geschrieben in Vers 11, Sacharja 14, Vers 11, es ist kein Fluch mehr. Aber da hebt sich die Frage, welcher Fluch? Denn die alte Schöpfung ist immer noch da und leidet immer noch unter dem Dekret, dem Vorsatz Gottes, dass der Riss in dieser Welt sein soll. Welcher Fluch ist hier gemeint? Jeder Fluch? Das kann nicht sein. Sacharja 14, Vers 11 kann etwas problematisch sein, dürfte sich aber nicht auf 1. Mose 3 beziehen, sondern auf 5. Mose 28, auf den Fluch von 5. Mose 28. Die Flüche dort im Raum Israel erwähnt, durften jetzt weg sein, wegfallen. Ab Vers 15, 5. Mose 28, ab Vers 15. Aber der Fluch von 1. Mose 3, wenn wir so sprechen wollen, die Leiden und der Tod, der dort angesagt ist oder dort anbeginnt, der ist nicht ganz, dieses Leiden und dieser Tod sind nicht ganz aufgehoben. Jesaja 65, 20 bis 25 macht das deutlich. Jesaja 65, Verse 20 bis 25. Da wird deutlich, die Sünde ist nicht ganz weg. Und wenn die Sünde nicht weg ist, kann auch der Fluch nicht weg sein. Daher auch nicht der Fluch von 1. Mose 2 oder Kapitel 3. Des Tages, wo du von diesem Baume isst, musst du sterben. Dieser Fluch, diese Ankündigung des Todes bleibt noch. Menschen leben zwar außergewöhnlich lange, nach Jesaja 65, aber sie können sterben. Es gibt den Tod im tausendjährigen Reich. Geografische Veränderungen. Ich hatte schon angedeutet, dass es eine Art Renovation gibt. Es gibt topografische Veränderungen und es gibt politisch-geografische Veränderungen. Was die Topographie betrifft, die Oberfläche, in Judäa hat es eine Ebene. Heute ist Judäa hügelig, dann gibt es offenbar ein Plateau oder eine Ebene. Der Tempelberg aber ist hoch, wenn wir das wörtlich nehmen dürfen. Der Tempelberg ist hoch. Und es gehen zwei Ströme vom Tempel aus in zwei verschiedene Richtungen. Der eine Strom geht nach Osten und der andere in den Westen, zum Mittelmeer, das immer noch besteht. Aber das Salzmeer ist inzwischen süß geworden. Das soll wohl heißen, dass das Salzmeer inzwischen eine Öffnung bekommen hat, wahrscheinlich zum Süden hin. Auf jeden Fall hat es da topografische Veränderungen bekommen. Es gibt aber auch politisch-geografische Veränderungen. Wenn Sie eine alte Landkarte von Israel vor sich haben, dann können Sie sehen, wo jeder Stamm sein Los bekam. Dann ganz im Norden, Juda und Simeon ganz im Süden und dazwischen die anderen, Benjamin gerade neben Juda. Diese Grenzen fallen weg. Jetzt sind die Grenzen parallel. Die Grenze verläuft von West nach Ost, beziehungsweise umgekehrt, und die Stämme sind angereiht vom Norden bis zum Süden, sodass ein Stamm die ganze Breite des Landes bewohnt. Dann kommt der nächste bis zum Süden. Und irgendwo dazwischen kommt dann der Tempel mit seinem Umfeld. Es hat also auch politisch-geografische Veränderungen, was die Grenzen betrifft. Am Ende dieser Zeit, der 1000 Jahre, wird dieses Königreich bedroht. Davon lesen wir in Offenbarung 20. Sie dürfen aufschlagen, Offenbarung 20, die Verse 7 bis 10. Wenn die 1000 Jahre vorbei sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis freigelassen werden. Und er wird ausgehen, irre zu führen, die zu den Völkern gehören und an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog. Das sind Begriffe, die übernommen werden, offenbar von Ezechiel 38 und 39, wo sie sich auf regionale Fürsten oder Völker bezogen. Hier aber sind sie wahrscheinlich bildlich gebraucht. So wie damals Israel angefeindet wurde, so wird auch der Messias jetzt angefeindet. Den Gog und den Magog, sie zum Krieg zu sammeln. Ihre Zahl ist wie der Sand des Meeres. Und sie stiegen auf die Hochebene des Landes hinauf. Also Jerusalem oder der Tempel, da ist eine höhere Gegend offenbar. Sie stiegen auf die Hochebene des Landes hinauf und umzingelten das Lager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es kam Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie irreführt, wurde geworfen in den See des Feuers und Schwefels, wo das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gepeinigt werden bei Tag und bei Nacht für alle Ewigkeit. Hier haben wir es zu tun mit einem letzten Aufstand. Dies ist der letzte Aufstand in der ganzen Menschheitsgeschichte. Die Ursache ist die, dass Satan wieder losgelassen wird. Vers 7. Und sofort fängt er sein altes Spiel wieder an. Satan geht aus, die Völker zu verführen. Auf der ganzen Welt tut er es, um sie zum Kampf zu sammeln. Vers 8. Sie kommen, und ihre Zahl ist wie der Sand am Meer. Von überall kommen sie und umzingeln das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Eine Stadt, die geliebt wird, weil Jesus dort König ist. Aber es kommt Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrt sie. Vers 9. Eine Frage. In Jesaja 2, Vers 4 heißt es, es wird nie mehr Krieg sein. Wenn das tausendjährige Reich kommt, ist eine Zeit des Friedens, es kommt nie mehr Krieg. Wie soll man das jetzt in Verbindung bringen mit dieser Erzählung nach dem tausendjährigen Reich oder am Schluss dieser Zeit? Die Antwort lautet so: Es kommt zu keinen kriegerischen Auseinandersetzungen. Wir haben es hier nur mit einer Auflehnung zu tun, mit einem Versuch. Es steht nicht geschrieben, dass gekämpft wird. Es steht nur geschrieben, dass sie kommen und dass sie umzingeln, das Heerlager der Heiligen umzingeln, aber es kommt noch nicht zu Auseinandersetzungen mit Waffen. Gott schreitet ein und vertilgt sie einfach, sodass die Prophetie von Jesaja 2 und auch Ende Ezechiel 39, es wird kein Krieg mehr sein, ähnliche Formulierung dort, diese Prophetien erfüllen sich, sie bleiben wahr. Am Ende wird dann Satan, der Urheber dieser Auflehnung, in den Feuersee geworfen. Und dann ist alles frei für den Abschluss der Geschichte dieser Welt. Sechstes Ereignis, das ausgelöst wird durch die Wiederkunft Christi. Sechstes Ereignis, Abschluss der Geschichte dieser Welt. Nach dem tausendjährigen Reich gibt es die zweite Auferstehung. Offenbarung 20, Verse 5 und 6. Die erste Auferstehung ist für die, die nur den ersten Tod erleben. Die zweite Auferstehung ist für die, die auch den zweiten Tod erleben. Allerdings kann damit gerechnet werden, dass wenn Gläubige während des tausendjährigen Reiches starben, dass diese ebenfalls auferstehen in der zweiten Auferstehung. Dagegen ist nichts einzuwenden. Im Gegenteil muss das erwartet werden. Und so hat es auch einen Sinn, wenn dann am Schluss von Offenbarung 20, wenn vom Gericht vor dem großen weißen Thron die Rede ist, wenn da vom Buch des Lebens die Rede ist und kontrolliert wird, ob der Name dort steht. Und es dürften viele Namen dort stehen zu diesem Zeitpunkt. Die Gemeinde ist ja schon bei der ersten Auferstehung angekommen, aber jetzt sind es noch andere Gläubige aus dem tausendjährigen Reich, die dort dann wohl als Gerechte stehen. Und so werden also nicht nur Ungerechte in der zweiten Auferstehung zum Leben gelangen. Ein weiteres, das hier stattfindet als Ende der Weltgeschichte, die Auflösung der Schöpfung. Die zweite Auferstehung findet statt, dann auch die Auflösung der ganzen Schöpfung. Warum sage ich Auflösung? lesen wir 2. Petrus 3. 2. Petrus 3, die Verse 10 bis 12. Der Tag des Herrn wird aber kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel mit Sausen und Krachen vergehen werden, und die Elemente werden sich vor Hitze auflösen. Da haben wir das Wort. Das griechische Wort bedeutet veratomisieren oder auflösen. Mit Krachen werden sie aufgelöst werden. Und die Erde und die Werke darauf werden verbrannt werden. Also das Mittel zur Auflösung ist das Feuer. Da also alles dieses aufgelöst wieder werden wird, welcher Art solltet ihr sein in heiliger Lebensführung und rechter Frömmigkeit, in einem Erwarten und Beschleunigen der Ankunft des Tages Gottes, durch welchen Tag die brennenden Himmel aufgelöst werden, also wieder dieser Gedanke, mit Feuer aufgelöst, und die Elemente vor Hitze schmelzen. Was geschieht? Offenbar vergeht diese Schöpfung nicht, sie zergeht nur. Und es ist anzunehmen, dass die neue Schöpfung aus den Kleinstteilchen der ersten neu geschaffen wird. Warum sage ich das? Weil ich denke, dass 1. Korinther 15 ein Modell liefert. Dort sagt Paulus, die Auferstehung erfolgt wie eine Saat, das Aufgehen einer Saat. Es wird gesät, ein vergänglicher Leib. Es geht auf, ein unvergänglicher. Dieser neue Leib ist aber ein Bestandteil dieser nächsten Schöpfung. Wenn das ein Modell ist, dann können wir sagen, so wie der neue Leib aus Bestandteilen des alten besteht, aber anders geformt ist, so wird auch die ganze Welt, in der der neue Leib lebt, eine Neuformierung der Kleinstteile des alten sein. Und es findet noch ein letztes Gericht statt, Offenbarung 20, Verse 11 bis 15. Hier werden Bücher aufgetan und ein Buch. Alle stehen hier vor Gericht, alle Menschen, die bis jetzt noch nicht vor Gericht standen. Wir sind dann schon vor Gericht gestanden, aber jetzt kommen die anderen. Einige gehen ins ewige Leben, die Gerechten, die große Mehrzahl wahrscheinlich, eine große Mehrzahl, geht in die Verlorenheit. Es wird geprüft, ob der Name im Buch des Lebens, das heißt im Buch derer, wo die Namen von Lebenden eingetragen sind. Und die Werke, wenn nicht, dann steht der Name in den Büchern, aber da stehen dann auch die Werke eines solchen. Das findet also gleichsam in diesem Leerraum statt zwischen den zwei Welten. Nach diesem ist die Rede von einer neuen Welt. Hier muss ich aber leider kurz abbrechen, und nicht kurz, aber plötzlich abbrechen. Es ist schon einige Mal so geschehen, dass so ein kleiner Mini-Rest blieb, und den musste ich dann aufheben fürs nächste Mal. Es sei denn, Sie das jetzt noch hören wollen. Sie wollen essen gehen, ja? Tun Sie das, ja. Ja. Gut.